Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Letzte Woche haben wir über die Träume Josefs nachgedacht. Diese Woche geht es um seine Geschichte in Ägypten weiter. Der Titel? Josef, der Prinz von Ägypten. Gottes Segen.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die beim Bibelgespräch diese Woche dabei sind. Wir sind hier mit René, Thomas, Hannes und Josef und wollen uns tatsächlich auch mit der Geschichte eines Josef noch näher beschäftigen. Wir wollen vorher noch ein Gebet sprechen und Gottes Segen erbitten für diese Runde. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Geschichten, die wir in der Bibel haben. Sie machen uns viel Freude beim Lesen, sie bringen uns zum Nachdenken, sie kommen uns manchmal ganz nah. Und so wollen wir auch über die Josefsgeschichte jetzt noch tiefer nachdenken und noch einiges darin entdecken. Bitte leite uns darin mit deinem Geist. Amen.
Amen.
Ja, das Buch Genesis beginnt sehr universal mit der Schöpfung, später die Sintflut. Und dann geht es zu einer Familie und am Ende, ab Kapitel 37 bis fast zum Ende des Genesis-Buches, primär um Josef. Warum ist das so, denkt ihr, dass es dann so auf eine Person oder eine Familie sich die Geschichte verengt oder auch so viele Details in dieser Geschichte geschildert werden?
Also wenn ich mir die Geschichte vorher ansehe, dann haben wir eine Menge, was so zwischen Jakob, den Frauen und den Kindern ist. Es ist die Frau und es ist das Kind, es ist mehr so eine Auflistung, gewisse Erlebnisse, aber es ist nicht so tief, nicht so persönlich. Mhm. Und wenn dann Kapitel 37 die Geschichte mit Josef beginnt und jetzt sehr, sehr lange dann ja währt über viele Kapitel, dann wird es so richtig persönlich, fast schon intim und man kann sich richtig hineinversetzen und mitempfinden. Und mir geht es so, bei allen Geschichten in der Bibel, keine berührt mich so wie die. Jedes Mal wieder, wenn ich die lese, bin ich zu Tränen gerührt, obwohl ich genau weiß, was passiert. Das hilft, glaube ich, so ein bisschen auch den Leser, nicht nur was das Wissen angeht, abzuholen, sondern wirklich auch emotional mit hineinzunehmen in das Geschehen.
Gott ist ein Gott der Geschichte. Geschichte und Prophetie hängen für mich dann auch immer eng zusammen. Wenn ich jetzt das zweite Buch Mose beginne zu lesen, muss ich verstehen, warum sind die in Ägypten, was ist da passiert inzwischen? Das ist sozusagen die Vorgeschichte, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und das ist also ein wichtiger Faktor, dass dann Josef, seine Familie, den Jakob und alle seine Verwandten, das sind ja 70, 75 Leute, dann nach Ägypten holt.
Mhm. Ja. Und gerade dieser Auszug aus Ägypten, der spielt ja in der ganzen Bibel eine unglaublich große Rolle. Bis hin ins Neue Testament als Symbol für, dass wir aus der Sünde rausgehen müssen und so weiter. Das hat ganz tiefe Bedeutung. Und das ist eben, wie kommt es überhaupt dazu, dass man dort hineinkommt?
Wie kam das von Israel? Josef sagt dann zum Schluss seines Lebens, meine Gebeine, nehmt die bitte mit. Das ist wichtig für mich.
Ja. Er wollte also auch zurück ins gelobte Land und hat in dieser Verheißung gelebt. Also ihr sprecht das Heilsgeschichtliche an, aber auch ganz stark das Persönliche, was uns so an.
Genau, ja. Wenn man sich das Leben anschaut, was uns da über Josef gesagt wird, jedes Detail, das ist ja bemerkenswert. Das sind so viele Dinge, wo man auch selber was lernen kann und dann auch sieht, hier ist jemand, der scheint mit Gott in so enger Verbindung zu sein, dass er auch charakterlich so eine Frucht bringt, so viel positive Dinge, die man lernen kann. Man sieht sogar auch Parallelen bis hin zu Jesus Christus.
Seht ihr da Parallelen? Vielleicht ganz kurz.
Also bei Abraham und anderen Glaubensmännern werden auch Fehler beschrieben. Beim Josef sehe ich das nicht wirklich. Beim Daniel sehe ich es auch nicht wirklich. Da gibt es also ganz selten eine Figur, die scheinbar fehlerlos ist. Und das ist natürlich ein Vorbild für Jesus, der auch sündlos ist dann später.
Also Parallelen zu Jesus, da gibt es auch einige. Wenn ich mal anfange mit den Brüdern, Josef war der fast Jüngste gewesen. Und Jesus, so nehmen wir das zumindest wahr in den Evangelien, hatte auch ältere Brüder, die Josef schon mit in die Ehe gebracht hatte, der verwitwet war. Und er ist dann so der Jüngere, auf dem vielleicht auch eher mal ein bisschen rumgehackt wurde, zumindest schwer hatte. Er erklärt uns, es war tatsächlich eine schwierige Zeit in Nazareth. Die Brüder haben oft versucht, ihn auch zu Blödsinn anzuhalten, zu Sünden zu verführen. Und ich habe den Eindruck, bei Josef war es ganz ähnlich. Und er flüchtet sich dann zu seinem Vater und redet mit ihm darüber, so wie Jesus eben zu seinem himmlischen Vater, mit dem er darüber redet. Oder noch ein Aspekt, Josef ist 30 Jahre, als er dann zur Macht gelangt und eine exponierte, sehr einflussreiche Position bekommt am Hof des Pharao. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er dann beginnt, öffentlich zu wirken und sehr schnell sehr viel Einfluss auch hat, um mal zwei Gemeinsamkeiten zu nennen.
gebe noch mehr. Ja, er wird ja verkauft, der Josef wird verkauft von seinen Brüdern. Jesus wurde auch verkauft. Ja. Es ist nicht ganz derselbe Lohn. Ich glaube, bei Josef waren es 20, bei Jesus sind es dann 30. Aber es ist auch so ein Sklavenlohn in gewisser Weise. Ja. Dann reist er ja auch noch in ein fernes Land, in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache. Jesus ist quasi, er kommt zwar hier in sein Eigen, aber das ist auch eine gewisse Parallele. Ja. Er kommt hier in ein anderes Land. Und sicherlich noch einiges mehr.
Jesus wurde auch nach Ägypten mitgenommen von seinen Eltern, als Herodes den Kindermord befohlen hatte, beziehungsweise vorher. Kommt aus Ägypten wieder zurück, so wie Josef nach Ägypten geht, das Volk Israel hingeht und sie dann auch insgesamt wieder rauskommen.
Ja. Jesus vergibt auch denen, die ihn umbringen wollten.
Ja. Das kommt dann auch.
Oder auch seine Standhaftigkeit. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, diese Verführungsversuche der Frau des Potiphar. Ja. Von Jesus lesen wir auch im Hebräerbrief, er wurde auch versucht ohne Sünde. Mhm. Und so finden sie eben, wie du es ja schon angesprochen hast, eben auch beim Josef, diese ganzen Verführungen, was hätte der für Möglichkeiten gehabt, Dinge zu tun, und er hat es nicht getan und ist immer standhaft geblieben. Ist auch eine Parallele, die wir da
finden. Also gerade die Geschichte, wo er sich dann seinen Brüdern zu erkennen gibt, da gibt es einige Parallelen. 12 Brüder. Jesus hat dann beim Abendmahl 12 Apostel. Mhm. Da steht was bei der Josefs Geschichte, sie waschen die Füße. Ja? Mhm. Das erinnert an die Fußwaschung. Mhm. Josef vergibt ganz großzügig. Jesus macht es genauso. Mhm. Also es ist erstaunlich, wie hier auch dieser Charakter Josef eine Art Vorbildtypos für später, für Jesus dann ist.
Also jeder Zuhörer ist eingeladen, das nochmal für sich selber auch diese Parallelen zu suchen. Das ist sehr spannend. Wir kommen jetzt an diesen Punkt, wo Josef aus dem Gefängnis rauskommt, diesen Traum des Pharao gedeutet hat und ein Wendepunkt erreicht ist. Und da lesen wir jetzt mal in 1. Mose 41. Ich habe ein paar Verse ausgesucht, und zwar können wir da mal beginnen mit den Versen 37 bis 40. Vielleicht kann die Josef lesen, und dann 45 und 46 du, Hannes, und Thomas dann Verse 50 bis 52. Also Verse 37 bis 40 zuerst, Kapitel 41.
Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du.
45, 46. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Dann zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er von dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten.
Und Vers 50 bis 52.
Ja. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurden dem Josef 2 Söhne geboren. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach: Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Dem Zweiten aber gab er den Namen Ephraim, denn er sprach: Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Land meines Elends.
Was würdet ihr sagen aus diesem Text? Ist mit Josefs Glauben passiert, als er jetzt diesen neuen Stand erreicht hat als mächtigster Mann in Ägypten nach dem Pharao? Können wir da irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
Also eine der Herausforderungen ist ja gerade, wenn man mit Gott geht, so wie Josef das ja auch gemacht hat, und dann kommt aber so ein Leid nach dem anderen. Das macht er ja durch. Ja? Erst verraten und verkaufen seinen Brüdern als Sklave. Dort macht er Karriere, kommt dann trotzdem ins Gefängnis. Und in so einer Stunde fragt man sich dann wahrscheinlich immer auch, ist Gott noch mit mir? Oder ist das jetzt irgendwie eine Strafe Gottes oder so. Ja. Und hier, gerade wenn ich mir anschaue, wie er dann seine Kinder nennt, ist er sich doch sicher im Rückblick, das hat Gott alles schon so gut gemacht und gut geführt. Er ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm.
Wir wissen von den Ägyptern, die hatten viele Götter. Und Josef heiratet da in eine Priesterfamilie ein, wenn wir so wollen. Da wäre die Ablenkung vom wahren Gott natürlich eine große Gefahr gewesen. Aber bei der Namensgebung seiner Söhne, da habe ich dann doch wieder das Gefühl, da gibt er biblische Namen. Das sind typisch, sage ich jetzt, christliche Namen, die eben eine Bedeutung haben. Und da wird auch Gott erwähnt im Vers 51. Ja? Gott, nicht die Götter, sondern Gott. Und im Vers 52 noch einmal, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht. Also er weiß sich nach wie vor mit Gott verbunden. Mhm. Lässt sich nicht ablenken durch die vielen Götter.
Mhm. Ja, welche Veränderungen bringt denn so eine neue Situation mit sich, wie er sie hier hat? Welche Versuchungen? Du hast schon eins erwähnt. Fallen euch da noch andere Sachen ein? Was das mit seinem Leben jetzt gemacht hat, diese Veränderung?
Man sagt ja, Macht korrumpiert.
Und viel Macht.
Viel Macht korrumpiert viel. Das ist aber etwas, was wir hier nicht finden. Das ist interessant. Mhm. Wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, auch über diese Tatsache, dass die Punkte, die du angesprochen hast, oder dieses Auf und Ab, dass das etwas war, was den Josef offensichtlich mental sehr geformt hat und auch gestärkt hat. Und das beweist sich jetzt eben hier, weil, mal ehrlich, solange er im Gefängnis ist, naja, da ist einfach untertänig zu sein und so weiter. Aber jetzt in der Situation, in der er sich jetzt befindet, hätte er alle Möglichkeiten dieses Landes. Die waren nicht wenige. Aber er nutzt sie nicht. Er bleibt sich treu.
Ja, er ist das erste Mal wirklich frei. Vorher, bevor er nach Ägypten verkauft wurde, war er 17, vielleicht in der Zwischenzeit gerade 18 Jahre alt, jedenfalls noch sehr jung. Und er war damit unter der Herrschaft seines Vaters, der Familie. Dann unter der Herrschaft des Potiphar. Dann ist er im Gefängnis. Aber jetzt das erste Mal wirklich vollkommene Freiheit und dann nicht einfach nur, ich habe mein eigenes Haus, meine eigene Familie, meinen eigenen Job oder sowas, sondern er ist gleich der Oberste nach dem Pharao, der Oberste in Ägypten. Und da kann das natürlich schon leicht passieren, dass man sich dann sagt, so jetzt lasse ich die Zügel schießen. Jetzt mache ich, was mir gerade passt. Und man hätte auch erwarten können, dass er zumindest in den 7 fruchtbaren Jahren, wo es noch nicht viel Stress gibt, sich sagt, jetzt reise ich mal. Heute wären es etwa 6 Autostunden da hoch Richtung Hebron und statte meinen Brüdern einen Besuch ab. Und ich nehme noch ein bisschen Teil von der Armee des Pharao mit, die Weltmacht damals. Er hätte sie auch rächen können. Er hat alles Mögliche machen können. Tut nichts davon.
Ich habe die Geschichte bei Ellen White auch noch einmal kurz nachgelesen. Sie sagt, im Gefängnis, bevor er jetzt erhöht wird, lernte er Barmherzigkeit. Das hat er aber nachher nicht verlernt, interessanterweise. Das ist ihm geblieben. Das heißt, er steht zu diesen Grundsätzen und Prinzipien, die er sich in seiner Kindheit, Jugendzeit oder auch in seiner schwierigen Zeit erarbeitet hat mit der Hilfe Gottes und lebt die dann weiter. Gerade wenn man zu Macht kommt, wenn man berühmt wird, wenn man wichtig wird, dann vergisst man solche Dinge sehr schnell und sehr leicht. Und später dann, wie seine Brüder kommen, sieht man Barmherzigkeit. Das ist ihm wirklich geblieben.
Ja, es ist doch interessant, wenn Menschen Veränderung erleben, entweder jetzt ein Schicksalsschlag ins Schlechte, ja, oder eben auch ein Lottogewinn oder irgendetwas, was einen ganz schnell nach oben katapultiert, dass es oft auch Einfluss auf den Glauben haben kann, dass man sich von Gott irgendwie entfernt oder an ihm verzweifelt. Und hier haben wir tatsächlich jemanden, der da stehen bleibt, ja, der auch mit dieser Veränderung umgehen kann. Und das finde ich bemerkenswert.
Ich habe auch den Eindruck, Gott ist für Josef hier die einzige Konstante. Seine Familie verloren, den Potiphar und den Hausstand, alles, was er dort auch an Freunden hat oder an Kollegen verloren. Dann aus dem Gefängnis wieder raus, wieder ein neues Umfeld. Das Einzige, was ihn immer begleitet hat, das war Gott, der an seiner Seite war. Und der Segen Gottes, egal wo er war, es ist alles, wird in seinen Händen praktisch zu Gold. Das scheint für ihn schon das zu sein, was ihm auch Sicherheit, was ihm Beständigkeit gibt. Von daher wundert es mich, wenn ich diese Karriere von Josef anschaue, die Geschichte, nicht, dass er sagt, das Einzige, was mir Halt gegeben hat, das werde ich doch jetzt nicht aufgeben. Gerade weil er sich vielleicht auch sagte, jetzt habe ich 7 gute Jahre, wer weiß, wie sie mit mir umgehen, wenn dann 7 schlechten Jahre kommen. Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Hat man so viele Schicksalsschläge so unerwartet erlebt und so unverschuldet, hat man vermutlich auch so eine Grundunsicherheit. Und dafür braucht man einen Gott, um das zu überwinden.
Also vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass wieder Dinge passieren könnten, die ihm das alles wieder nehmen.
Vielleicht. Dann. Ist ja schon fast, muss ich sagen, mit einem Schmunzeln.
Erwartbar, ja, in seinem
schon
Leben.
Fast, ich möchte, fast enttäuschend, dass nichts mehr passiert im Rest seines Lebens. Ja?
Ich möchte noch einmal einhaken, du hast gesagt, das gefällt mir. Das ist seine Konstante. Gott ist seine Konstante. Später dann, wie seine Brüder kommen im Kapitel 42 und sie zuerst da auch schlecht behandelt werden, um ihnen da eine Lehre zu erteilen, da sagt er, im Vers 18, 42, dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott, sagt er da. Ich fürchte Gott. Ja? Und später, wie er sich zu erkennen gibt, sagt er, ja, die Geschichte ist passiert, weil Gott es einfach so gesteuert hat. Also er hat immer Gott im Hinterkopf. Das geht nie verloren. Und das ist eigentlich beeindruckend bei ihm.
Interessant ist, dass das auch beim Pharao ankommt und auch der sagt, Gott hat dir das gegeben. Mhm. Also offenbar hat er da auch seinen Glauben bezeugt und das nicht sich selber zugeschrieben, sondern ist auf Gott auch zurückgeführt. Also sehr inspirierend. Wir sind dann in Kapitel 42 und ich möchte kurz noch dem nachspüren, was eigentlich mit den anderen Parteien in dieser Geschichte passiert ist. Wir haben es in Kapitel 41 ja gelesen, wie er seine Söhne benennt und auch sagt, dass Gott ihn hat vergessen lassen, sein Elend und Unglück und sein Vaterhaus. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum er nicht dorthin gereist ist, weil er das wirklich so irgendwo versucht hat, hinter sich zu lassen. Und was ist eigentlich jetzt mit den anderen gewesen? Da möchte ich kurz mit euch lesen. Wir können noch mal zurückblättern zu Kapitel 37, Verse 34 und 35. Wir sind beim Jakob jetzt, um noch mal seine Situation nachzuvollziehen. Kapitel 37, wer könnte da mal lesen, Verse 34 und 35?
Kann ich machen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften, und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen, und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater.
Und das über Jahrzehnte.
Ja. Und dann noch dazu Kapitel 42, die Verse 1 bis 4. Vielleicht, Josef, können wir bei dir wieder weitermachen? Kapitel 42, Verse 1 bis 4.
Und Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Sieh, ich höre, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So machten sich 10 der Brüder Josefs auf den Weg, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin aber, den Bruder Josef, sandte Jakob nicht mit den Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen.
Und ich lese jetzt noch dazu etwas, was erst viel später kommt, Kapitel 47, Vers 9, wo Jakob zum Pharao etwas sagt. Er sagt, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Ja, wie stellt ihr euch das Leben von Jakob in all diesen Jahren vor, wo der Fokus der Bibel auf Josef liegt? Was ist da in seinem Leben vorgefallen und wie geht er mit diesem Trauma um? Mit diesem Verlust, den er erlebt hat.
Naja, seine Söhne haben ihn ja ganz böse hinters Licht geführt, zeigen ihm da den zerrissenen Rock, der blutbeschmiert ist, und machen ihn glauben, Josef ist gestorben. Und diese Trauer überwindet er nicht. Normal sagen wir bei seiner Trauerbewältigung, irgendwann ist der Prozess vielleicht ja dann hoffentlich doch abgeschlossen. Aber später, wie dann die Brüder kommen und sagen, Josef lebt doch noch, will es und kann es nicht glauben. Also die Trauer sitzt noch immer so tief, dass wahrscheinlich sein ganzes Leben eher traurig war.
Einfach was anderes, ein Kind zu verlieren, als einen sonstigen Angehörigen zu verlieren.
Das ist wahrscheinlich nie ganz abgeschlossen in dem Sinne, ne? Du wirst das wissen.
Es scheint bei Jakob eigentlich auch so eine Verkettung von unglücklichen Umständen zu sein. Immer wieder solche Schicksalsschläge. Die erste Frau, die er verliert, lange vor den anderen, ist ausgerechnet die, die er so sehr geliebt hat. Er wollte keine andere, er wollte nur seine Rahel. Die anderen wurden ihm eigentlich aufgedrängt. Die erste sogar durch Betrug, die Lea. Und dann stirbt ausgerechnet die Rahel bei der Geburt von Benjamin. Also jedes Mal, wenn er Benjamin sieht, wird ihm auch wieder bewusst geworden sein, er hat ihn geliebt, aber die Frau, die er liebt, ist wegen ihm gestorben bei der Geburt. Und dann ist der Josef weg, von einem wilden Tier zerrissen. Da muss ich ja auch sagen, was ist da los? Dazwischen lag noch die Frau, die Rahel, war ja auch lange unfruchtbar. Alle 3 anderen Frauen kriegen Kinder, die Rahel kriegt keine Kinder. Also man hat den Eindruck, sobald er sich verliebt hat, und das waren ja die ersten Momente, die er bei seinem Onkel Laban gewesen ist, von dem ersten Moment, wo er sie sieht, ist es eine einzige unglückliche Romanze, unglückliche Geschichte. Und jetzt setze ich das hier einfach auch noch so weiter fort. Ich verstehe auch sehr gut den Vers, den wir gelesen haben, dass er sagt, alle können mir dahin gehen, aber der Benjamin nicht. Das Einzige, was ihn noch hält an dem, was eigentlich sein Lebensglück war, ist der Benjamin.
Mhm. Was fällt auf, dass das, wie er vorher den Josef vorgezogen hat, er jetzt wieder ein Kind hat, dass er den anderen irgendwo doch vorzieht, weil dessen Sicherheit ihm wichtiger ist als das der anderen.
Aber wir hören nichts von Neid diesmal. Mhm. Scheint zu sein, dass die anderen sich ihrer Schuld bewusst sind und einfach auch merken, er hat einfach seine Familie, diese Familie, die Kernfamilie verloren. Er hat noch die anderen drei Frauen, er hat die anderen Brüder. Aber von diesem Teil der Familie, der einzige Teil, für den er sich freiwillig entschieden hat, da ist noch der Benjamin übrig. Mhm. Das Gefühl, er hat jetzt Verständnis gegeben.
Ja. Ja, und ich denke auch, dass die Brüder dazu gelernt haben. Ja, ich meine, Leid führt natürlich immer irgendwo zu, also Neid führt immer zu Streit und am Ende zu Leid. Und sie haben gemerkt, was haben sie ihrem Vater damit angetan. Sie haben am Anfang nicht über die Konsequenzen bis ins einzelne Detail nachgedacht. Sie werden dann konfrontiert mit einem trauernden Vater, den sie nicht trösten können bei allen Versuchen, die sie unternehmen. Und da gibt es natürlich noch andere Geschichten zwischendurch, wo man dann merkt, dass auch Juda ein Stück weit umkehrt in seinem Denken und am Ende ja dann auch als Bürger zur Verfügung steht.
Aber da greifen wir schon voraus. Genau, da kommen wir jetzt gleich hin. Auch Kapitel 38 hast du jetzt kurz vielleicht angespielt, auch diese Dinge, die in Judas Leben vielleicht zu einer Veränderung auch beitragen. Also Jakob hat eine schwere Zeit, er kommt lange nicht wirklich mit diesem Verlust zurecht und er hat jetzt einfach dieses Beschützende oder möchte jetzt um jeden Preis wenigstens Benjamin noch bei sich haben und reagiert eigentlich da, also mal defensiv oder
ja.
Er hat nicht
vorsichtig.
Beschützend,
ja. Ja, beschützend.
Mhm. Genau. Und die Brüder, das habt ihr schon angesprochen, dazu können wir noch was lesen, in Kapitel 42, und zwar ist das schon nachdem sie Josef begegnet sind. Und Josef sehr hart mit ihnen umgeht zunächst, ja, und sagt, ihr seid Spione, ihr müsst den Brüder mitbringen. Dann sprechen sie untereinander etwas. Und das ist in Kapitel 42, die Verse 21 bis 24 können wir mal lesen. Thomas, könntest du das lesen?
Ja, sie sagen hier zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, wir aber hörten nicht auf ihn, darum ist diese Drangsal über uns gekommen.
Ja, bitte noch bis 24.
Ruben antwortete und sprach zu ihnen, ja, habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr wolltet ja nicht hören, darum seht nun, wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher.
24 bitte noch.
Ja, und er wandte sich von ihnen ab und weinte, kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen und darauf nahm er Simeon von ihnen weg und band ihn vor ihren Augen.
Ja, wie sind die Brüder in all diesen Jahren eigentlich mit ihrer Tat zurechtgekommen? Was entnehmt ihr diesen Versen hier?
Es scheint sie nicht in Ruhe gelassen zu haben. Sie haben sicherlich auch anderen Blödsinn noch mal gemacht, hier und da. Aber das, was ihnen einfällt, wofür Gott sie strafen würde, ist genau das. Mhm. Vielleicht fühlen sie jetzt auch da hineinversetzt, denn jetzt geht es um ihr Leben. Jetzt geht es um sie, die vielleicht gefangen werden. Die Knechte sind in einem fremden Land. Mhm. Sie haben Josef an die Ismailiter verkauft, im Wissen, er wird nach Ägypten runtergeführt. Genau dort sind sie jetzt. Also die Parallelen, die sind augenscheinlich. Und so liegt es auf der Hand, dass sie jetzt hier merken, diese Geschichte, die holt uns ein. Mhm. Das ist nicht vergessen. Wir
können vielleicht noch lesen, Vers 37. Auch noch, wirft auch noch Licht auf die Haltung dieser Brüder. Hannes, vielleicht Vers 37 noch.
Da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen.
Da geht es darum, dass sie den Benjamin dann doch ja mitnehmen müssen. Und vielleicht noch Kapitel 43, Verse 8 und 9. Josef, könntest du das?
Und Juda sprach zu seinem Vater Israel, gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang.
Mhm. Ja, wie haben sich die Brüder hier entwickelt?
Also ich denke, diese Geschichte, die ist bei weitem nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Das wurde vorher schon angesprochen, als sie damals in der Wüste waren und den Josef verkauft haben, da hatten sie nicht im geringsten eine Vorstellung, welche Konsequenzen das haben würde. Mhm. Und ich denke, dass sie entsetzt waren, als sie nach Hause gekommen sind und festgestellt haben, wie unglaublich das ihren Vater trifft. Dass er sich überhaupt nicht mehr trösten lässt, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, sich nicht trösten lässt. Ich denke, denen ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber es war zu spät. Der Josef war weg. Und was mit ihm ist und was sein würde, das wussten sie nicht. Mhm. Aber ich denke, wer so eine Erfahrung macht, den lässt das nicht kalt. Ich meine, so, sie waren wirklich keine Helden, also keine guten Brüder, ist nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Aber so Unmenschen, die so etwas kalt lassen würde, waren sie auch nicht.
Mhm. Mhm. Naja, es sind ja rund 22 Jahre seit der schrecklichen Tat vergangen. Und trotzdem quält sie noch das schlechte Gewissen und diese Schuldenlast, die sie verspüren. Und das ist tragisch an dieser Geschichte. Ne? Da lobe ich mir das Christentum, wo wir Versöhnung und Vergebung und so weiter erfahren und unsere Schuld aufarbeiten können. Aber denen ist es nicht gelungen. Mhm. Und das muss für sie auch schlimm gewesen zu sein, zu wissen, sie sind schuld am schrecklichen Schicksal des Josefs, wie auch immer das ausschaut, und an dem Leid des Vaters, der sich nicht mehr trösten lässt. Und das lässt sie nicht mehr ruhig schlafen, so denke ich mir das.
Wenn ich dann ein paar Kapitel weiter nach vorne gehe, das letzte von Genesis, 1. Mose 50, Vers 15. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Und so gehen sie hin und lügen ihn an. Der Vater hätte noch geboten, vergib doch bitte deinen Brüdern. Also bis zum Ende des Lebens von Jakob ist das immer noch da, diese Schuld. Trotz allem Guten, das Josef ihnen getan hat. Sie werden das schlechte Gewissen da nicht los. Diese Schuld quält sie immer noch. Mhm.
Und das muss man sich vorstellen. Jedes Mal, wenn Ihnen etwas Unangenehmes passiert, haben Sie das Gefühl, jetzt straft Gott, jetzt straft Gott. Also Sie sind dann doch irgendwo so gläubig, dass Sie einen Gott im Himmel sehen, der irgendwann Sie zur Rechenschaft zieht.
Ich meine, das ist eine falsche Theologie, so zu denken, Gott straft jetzt. Aber ein schlechtes Gewissen zu haben, na, das geschieht Ihnen schon recht. Das haben Sie auch verdient, sage ich jetzt einmal.
Naja, ist das eine falsche Theologie, dass Sie sagen, da wird irgendwann ein Gericht übergeben?
Das ist ja der Punkt. Ja. Sie haben sich geändert. Mhm. Judah ist jetzt großzügig und sagt, ich gebe dir meine Kinder dafür, als Unterpfand sozusagen. Er setzt sich ein, die sind anders geworden. Mhm. Und Josef testet sie ja auch dauernd. Jedes Mal, wenn sie wieder kommen, gibt es einen neuen Test. Und im Grunde bestehen sie auch diese Tests. Mhm. Und das ist das Schöne. Man sieht, die 20 Jahre waren für sie nicht leicht, weil die Schuldenlast nicht von ihnen genommen wurde. Aber es hat sich trotzdem was getan. Vielleicht hat diese Schuld auch mitbewirkt, dass sie eben bessere Leute geworden sind, dass sich ihr Charakter zum Positiven entwickelt hat.
Und was für eine Gnade von Gott, dass er ihnen jetzt auch noch die Chance gibt, Josef zu sehen und dass es alles noch heil werden kann, so im gewissen Grad. Denn wenn das jetzt nie passiert wäre, dann hätten sie bis zum Ende ihres Lebens denken müssen, der ist tot oder irgendetwas. Ja?
Thomas. Ich finde die Frage schon interessant, weil es eher in die Richtung geht, kann man jetzt wirklich bei den Brüdern so ein Stück Reue entdecken? Mhm. Und ist es eine echte Reue? Man sieht eine Veränderung in ihrem Leben. Ja? Lässt sich darauf schon der Rückschluss ziehen, das war wirklich eine echte Reue. Am Ende hast du ja gerade vorgelesen, da zweifeln sie immer noch, ob Josef ihnen wirklich vergeben hat. Ja? Vielleicht war es nur, solange der Vater lebt. Und wenn er jetzt gestorben ist, kommt doch die Rache. Also sie erwarten immer noch etwas. Ja? Sie erwarten immer noch für ihre Tat irgendeine schreckliche Konsequenz. So ist es ja, als sie hier von Josef ins Gefängnis kommen. Und dann kommt dies noch in jenes, wo er sie ja nur testet. Und sie denken die ganze Zeit, das hat noch zu tun mit ihrer Vergangenheit. Und Gott wird es noch einzahlen. Ja?
Reue nicht widersprechen, ne? Dass sie Reue empfinden, aber trotzdem auch Angst gleichzeitig.
Wie sie das erste Mal zu Josef kommen, stellen sie sich ja vor. Und da sagen sie, wir sind redliche Männer. Ja. Und Josef nimmt es dann auf ein paar Tage später und sagt, ja, wenn ihr wirklich redliche Männer seid, ja, da wird also mit diesem redlich gespielt. Es stimmt aber offensichtlich, da hat sich was verändert. Sie sind tatsächlich andere als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten.
Wir hören nicht mehr von irgendeiner Strafe Gottes. Die ist vermutlich vorher nicht eingetroffen, sonst hätten sie gesagt, okay, Gott hat mir das und das angetan, die Sache ist jetzt ad acta gelegt, ist vorbei. Und bis zum Ende des Lebens von Jakob offenbar auch nicht. Sonst hätten sie nicht immer noch Angst, da muss doch noch was passieren. Und das zeigt mir auch, wie sehr sie gelitten haben müssen, weil sie es nicht gepackt haben, und da sind wir bei dem Punkt falsche Theologie, sie haben es nicht gepackt, Vergebung einfach zu akzeptieren oder sich selbst zu vergeben. Und das ist ja auch nicht nur damals so. Ich meine, das gibt's ja auch heute und sicherlich kennen wir auch solche Leute oder vielleicht sind wir auch selbst betroffen, die sich sehr schwer tun, einfach mal vergangene Schuld vergangen sein zu lassen. Die das mit sich selbst wie so ein Packen, eine Last, vielleicht ein Leben lang mit sich rumtragen, obwohl schon keiner mehr böse ist. Mhm. Aber man leidet und befreit sich nicht daraus. Und das sieht man leider bei diesen Brüdern. Ich glaube, das soll auch ein mahnendes Beispiel sein, das nicht zu machen, sondern einfach Vergangenes dann auch mal vergangen sein zu lassen. Josef war ja offen. Er weint hier dann sogar und sagt, wie könnt ihr immer noch glauben, dass ich euch Böses antun will? Er ist enttäuscht von dieser Haltung. Mhm. da ist nichts Tugendhaftes mehr dran. Mhm.
Ja, eine tragische Situation, wenn man sich denkt, die Brüder hätten ja irgendwie mit ihrem Neid auf den 17-jährigen Josef anders umgehen können, vielleicht dem Vater beichten, wir wollten ihn eigentlich fast umbringen und vielleicht hätte sich in der Familie irgendetwas auch verändert. Ja? Vielleicht hätte Jakob auch eingelenkt überlegt. Jetzt konnte Jakob sein Verhalten nicht wirklich auch ändern. Er bleibt derjenige, der einen Sohn lieber hat als die anderen. Also das Grundproblem der Familie, der Ausgangspunkt hat sich gar nicht so sehr verändert, aber die Haltung der Brüder. Und ich denke, da können wir auch was für uns daraus lernen. Manchmal verändert eine Person, vielleicht auch eine ältere Person, ihr Verhalten nicht mehr. Aber unsere Einstellung dazu, wir können vergeben und vielleicht doch mit manchem dann leben. So wie die Brüder dann damit leben konnten, dass weiterhin ein Lieblingssohn da ist beim Jakob. Das hat sich nie wirklich geändert. Ja, Benjamin nimmt ja diese Sonderstellung auch ein, wo er dann zu Josef kommt. Wir lesen mal Kapitel 43, Vers 30 oder Vers 29. Dort lese ich mal, dort heißt es, und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder. Und er suchte, wo er weinen könnte. Und er ging in seine Kammer und weinte da selbst. Warum reagiert Josef so stark auf Benjamin?
Das ist der einzige Vollbruder, wenn man das so sagen kann. Sie haben wirklich die beiden, die gleichen Eltern. Und von daher ist er mit Benjamin immer schon viel enger verbunden gewesen. Außerdem ist es der einzige, der jünger war als Josef. Und damit hatte Josef sicherlich auch immer ein Verantwortungsgefühl für ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch Sorgen gemacht hat, dass vielleicht in den Jahren, in denen Josef weg war, sie auch Benjamin was angetan haben. Das weiß er ja auch nicht. Also es ist eine Menge mit dabei, glaube ich, wo er einfach Angst und Sorge hatte. Und jetzt sieht er, es ist gut gegangen und da ist noch ein Teil von meiner Familie da.
Natürlich ist es ein jüngerer Bruder. Wir wissen jetzt nicht genau, wie weit sie altersmäßig auseinander waren. Die Zahlen werden uns in der Bibel nicht...
lange erlebt haben, ne?
Genau, ja. Und das kommt halt dazu. Und ja, bei der Geburt von Benjamin starb die Mutter. Und somit hatte auch Josef jetzt nicht mehr eine Mutter. Aber er hat noch den Bruder. Ja, das hat ihn noch irgendwo verbunden. Und wie alt jetzt Benjamin war, als Josef weg war, das war für Josef auch völlig überraschend. Ja, er sucht seine Brüder und plötzlich eines Tages kommt er nicht mehr nach Hause und landet in Ägypten wieder. Ja, der war sicher in dem Moment so überrascht, ja, sein jüngeren Bruder, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch so als Zehnjährigen oder als Fünfjährigen, wir wissen ja nicht, wie alt, ja, noch in Erinnerung.
Er kennt ihn auf jeden Fall nicht, er muss fragen.
Genau, und plötzlich steht er vor ihm als erwachsener Mann.
Und da testet er dann im Vers 34 seine Brüder. Der Benjamin kriegt 5-mal so viel auf seinen Teller geladen. Und da will er jetzt schauen, wie ist das mit der Eifersucht? Ist das Problem noch immer da? Und offensichtlich ist es nicht mehr da. Das ist eben auch so ein kleines Indiz in die richtige Richtung, da hat sich was verändert bei Ihnen.
Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass Josef, ja, völlig, also Benjamin völlig unschuldig ist im Gegensatz zu all den anderen. Ist das der einzige Bruder, gegen den keinerlei Vorbehalt besteht, weil er nicht beteiligt war an allem?
Ja, das stimmt.
Josef weiß, die anderen haben ein düsteres Geheimnis, aber dieser eine, den trifft gar keine Schuld.
Oder auch wenn wir uns die Familiensituation, über die haben wir jetzt die letzten Wochen schon oft drüber nachgedacht, anschauen, die ja alles andere als ideal war. Und zwischen Benjamin und Josef, das war einfach was anderes. Kurze Zeit, vermutlich bloß wenige Jahre. Aber diese ganzen belastenden Dinge, die Josef vorher erleben musste mit seinen anderen Brüdern, die gab es zum Benjamin nicht. Und da war einfach nur der kleine Bruder und so weiter. Also da hat er sicherlich nur positive Emotionen damit verbunden. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass für ihn ganz was Besonderes war. Und die Situation, die du auch angesprochen hast.
Vielleicht auch der Verlust, all die Jahre, die sie gemeinsam hätten verbringen können, die ihnen geraubt worden sind. Und ja, also er kann in dem Moment ganz schwer seine Fassung behalten. Ja? Mhm. Es kommt dann noch so ein Moment, wo Josef nicht länger an sich halten kann. Und dem geht eine lange Ansprache-Rede von Juda voraus. Juda ab Vers 16 in Kapitel 44 sagt, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Wir sind jetzt alle deine Sklaven. Das war die Geschichte, wo der Becher beim Benjamin ausgerechnet gefunden wird und wo Benjamin jetzt in Gefangenschaft gehen müsste. Aber die Brüder wollen auf keinen Fall, dass Benjamin in Gefangenschaft gerät. Also sie haben den Test wirklich bestanden, wenn du so sagen willst, ja. Und dann erzählt Judah nochmal die ganze Geschichte und wie der Vater es nicht aushalten würde, wenn der Benjamin nicht zurückkommt. Und wie er Bürge geworden ist und wie sie alles tun würden, um dem Vater das zu ersparen, dass der Benjamin doch ja mit nach Hause kommen kann, weil der Vater doch schon einen verloren hat und so weiter. Ja, und das ist der Moment, da können wir jetzt lesen, Kapitel 45 und dort ja, Vers 1 bis 5. René, würdest du das lesen?
Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten. Und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt.
Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wie er selber diese Sache für sich später bewertet. Möchte ich trotzdem provokant fragen, ist jetzt alles gut in diesem Moment? Oder wie stellt ihr euch das jetzt vor? Was hat jetzt noch alles stattgefunden? Wie haben Sie das jetzt vielleicht irgendwie aufgearbeitet, auch Jakob noch inkludierend? Benjamin muss ja auch überrascht gewesen sein. Ne?
Ich denke, haben Sie jetzt erstmal Zeit genommen, um zu reden. Über das Vorgefallene sicherlich auch, aber dann auch, was seither gewesen ist. Mhm. Er hat seine Brüder jetzt durch diese Tests ein bisschen kennengelernt, aber noch nicht so viel. Ich schätze, da gab es, man sind ja die immerhin noch 11 andere Brüder, eine ganze Menge, was es zu reden gab. Wir hören dann sehr schnell, dass sie wieder unterwegs sind, nach Hause zum Vater, um die gute Nachricht nach Hause zu bringen. Aber ich denke, dass sie da einige Zeit noch hatten, um auch ein bisschen Beziehungspflege zu betreiben, um das Vergangene zu verarbeiten und zurückzulassen.
Ich glaube, das steckt sogar im Bibeltext drinnen. Er gibt sich zu erkennen, dann reden sie miteinander, dann weint er am Hals von Benjamin, dann steht er im Vers 15 und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Mhm. Da war also das Eis irgendwie gebrochen und jetzt konnten die wieder miteinander reden, nach so langer Zeit. Mhm. Davor war es ja immer mit dem Dolmetscher, das war nicht diese direkte Kommunikation. Mhm. Und irgendwie hat es dann doch etwas auch bei ihnen gelöst.
Natürlich, ja.
Ja klar, er redet mit ihnen, das ist schon sehr interessant. Ja. Und sie reden mit ihm und er sagt dann am Ende noch im Vers 24, streitet nicht auf dem Weg. Ja. Also,
da kennt ein väterlicher Rat an die älteren Brüder.
Ja, da kennt er sie doch noch. Ja. Nicht, dass sie jetzt unterwegs anfangen, jetzt wieder die alte Vergangenheit raufzuholen und habe ich denn nicht gesagt, das macht der Ruben auch schon da mit den Brüdern. Ne, ja. Mhm. Ich habe euch doch gesagt, hättet ihr nur damals auf mich gehört, bringt in dem Moment nicht viel. Aber
ja. Sie werden sich auch vielfach entschuldigt haben, denke ich. Ne?
Ja.
Und alles erzählt, was in der Zwischenzeit gewesen ist, Josef, was er erlebt hat. Und dann müssen Sie ja irgendwann das auch tatsächlich dem Jakob erzählt haben.
Das war spannend.
Wie hat der dann reagiert? Das würde ich alles so gern wissen und lesen.
Ich habe den Eindruck, als sie zuerst nach Hause kommen, sagen sie mal gar nichts davon. Es klingt hier in Vers 27 folgendermaßen. Da redeten sie zu ihm, also zu Jakob, alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und er sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Er wird nicht überzeugt von der wahren Geschichte der Söhne, sondern davon, dass die ganzen Wagen kommen und dass da wirklich was dran sein muss. Mhm. Ich weiß nicht, wann. Es wird nirgends angedeutet, wann sie darüber reden. Aber irgendwann muss es ja geschehen sein. Ich schätze, auf dem Weg darunter, nachdem er sich gefangen hat und sich freut in diesem emotionalen Hoch. Ich sehe meinen Sohn wieder, so sagen, du, wir haben dir noch was zu beichten. Das ist vermutlich der geschickteste Moment. Denn spätestens Josef hätte erzählt, was los war.
Irgendwie muss es rausgekommen sein, also so. Nehme ich zumindest an. Und auch Benjamin muss dann das erfahren haben. Ne? Und er hat es ja auch nicht gewusst, die zwei. Und das wird nochmal ganz viel eigentlich ausgelöst haben. Da werden noch viele Emotionen eine Rolle gespielt haben.
Im Vers 26 davor steht ja, sie erzählen, dass Josef noch immer lebt. Ne? Und dann steht so typische Bibelsprache, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Mhm. Es braucht nur ein bisschen länger, bis er das realisiert, was hier passiert ist tatsächlich. Mhm. Und ich vermute, dass das auch für die Brüder heilsam war, die Sünde jetzt bekennen zu müssen. Naja, dann war das mit dem Rock und mit dem Blut vielleicht doch nicht die richtige Geschichte. Sie müssen mit der Wahrheit rausrücken und sagen, Vater, wir haben eigentlich eh gewusst, wie es tatsächlich war. Und auch das, glaube ich, ist eine Art Befreiung von der alten Schuld.
Und auch Jakob musste vergeben auch, ja? Jakob musste auch ihnen
vergeben. Jakob muss dann auch sagen, okay, Freunde, ihr habt mir was Schlimmes angetan. Ihr habt ja gesehen, wie sich das bei mir ausgewirkt hat. Aber irgendwie lebt er da wieder auf. Ja? Und das ist ja der Vers 27.
Dieses Lied, wir werden sein wie die Träumenden, noch nicht glauben, was wir sehen. Ja. Und so ähnlich wie Jakob das dort erlebt, so wird es uns im ewigen Leben gehen und der Wiedersehensfreude mit denen, die wir auch schon tot geglaubt haben. Ja, das wird auch so sein, dass wir es erstmal gar nicht vielleicht fassen können oder heute können wir es nicht fassen zumindest. Da bleibt unser Herz kalt, aber dann wird es real werden. Ja, das ist also auch noch wunderschön, dieser Abschluss, der wird dann nächste Woche Thema sein. Ja, wir haben eine ganz beeindruckende Geschichte uns angesehen von Josef. Mir geht es auch so, auch wenn wir jetzt drüber reden, man ist immer wieder tief bewegt und es ist wirklich außergewöhnlich, dass so etwas sich zugetragen hat und dass wir das auch noch so lesen können. Und ich glaube, wir können so viel daraus lernen und uns einfach immer wieder davon ansprechen lassen, auch wie wichtig und schön Versöhnung ist. Ja. Und wie unwert es ist und unnötig aufgrund von Neid und Eifersucht dann sein Leben zu zerstören letztlich auch. Ja. Ja. Wollen wir noch zusammen beten zum Abschluss? Josef, würdest du noch ein Gebet sprechen?
Also, guter Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns schenkst, das so ehrlich ist bis in alle Facetten hinein. Du hältst nichts zurück, du sagst uns und zeigst uns durch dein Wort die Untiefen der Menschheit, wie wir sie hier erleben und jetzt auch darüber nachgedacht haben, bei den Brüdern des Josef. Herr, ja, und du hilfst uns aber auch dadurch zu erkennen, dass wir es besser selber machen sollten. Herr, ja, nicht Neid und Stolz oder schlechte Gefühle sollen uns leiten, sondern Vergebung. Das, was die Prinzipien des Himmels sind und die wir auch in deinem Wort finden, denen sollen wir nacheifern, Herr. In diesen Geschichten, die wir jetzt betrachtet haben, sehen wir, welch großes Leid über Jahre und Jahrzehnte Menschen erleben mussten, weil sie sich eben nicht an diese Prinzipien gehalten haben. Ja, bitte steh du uns bei, dass wir es besser machen, dass wir unsere Lektion aus diesen Berichten, aus diesen Geschichten lernen, damit uns selber Gutes tun und auch zum Segen für andere Menschen werden können. Amen.